Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Die Formel E verdoppelt ihren Saisonstart und verschiebt die Rennen von Mexiko und China. Virgin und Mercedes zeigen ihre Autos, 6 Teams präsentieren ihre Fahrerpaarungen, Grosjean könnte in die Formel E kommen und Jerome D'Ambrosio wird Co-Teamboss bei Venturi. Um das und mehr geht's in dieser Episode. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören! Der E-Pod ist zurück aus der Herbstpause. 4 Wochen waren wir weg und typischerweise war eine ganze Menge los. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt es vielleicht schon gehört. Wir haben in den letzten Wochen uns ein kleines neues Konzept überlegt. Alt mit dabei ist trotzdem immer noch unser lieber Tobi W. Moin!
Schönen guten Tag!
Wie sieht's aus bei dir? Wie hast du die Pause verbracht?
Ja, die Pause war ja nur eine Pause, was den E-Pod angeht. Die redaktionelle Arbeit ging durchaus weiter. Und ja, da unser lieber Tobi ja zwischendurch auch, wird er gleich bestimmt noch erzählen, ein wenig Urlaub gemacht hat, musste ich quasi da ein bisschen die Vertretung machen und bin doch sehr fleißig gewesen in den letzten Wochen. Aber Tobi, erzähl mal, wie war dein Urlaub?
Oh, es war herrlichst. Das war nochmal das letzte bisschen Sommerabgreifen in diesem Jahr und es war sonnig, 30 Grad, am griechischen Strand gelegen und am letzten Tag ging nochmal so ein richtiges Unwetter über die Insel Kreta, wo ich gewesen bin. Ich plaudere ja hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Deswegen, also so wirklich die letzten kretischen Sommerstunden und Sonnenstunden des Jahres mitgenommen. Es war prächtig, aber ich bin trotzdem umso motivierter, jetzt wieder Richtung Formel E zu gucken, denn da ist ja eine ganze Menge passiert, hat Tobi gerade schon erzählt. Und für all diejenigen, die das nicht so ganz mitbekommen haben, was da in der letzten Zeit passiert ist, machen wir nochmal einen kleinen News-Überblick. Neue Sache! BMW hat endlich das zweite Cockpit neben Maximilian Günther besetzt. Nach Alexander Sims Teamwechsel im Sommer ist jetzt klar, der ehemalige Red Bull Testfahrer Jake Dennis fährt ab sofort für die Münchner.
Alte Sache! Bei Nissan fahren Olli Rowland und Sebastian Buemi wenig überraschend auch im Jahr 2021. Genauso machen Audi mit De Grassi und Rast und Mercedes mit De Vries und Van Dorne weiter. Auch bei NIO hat Oliver Turvey verlängert. Der zweite Fahrer soll dann bei den Vorsaisontests in Valencia präsentiert werden.
Ganze Sache. Bei Venturi steigt im nächsten Jahr Norman Nato in das zweite Fahrzeug. Der 28-jährige Franzose tritt dort das Erbe von Felipe Massa an, der nach dem Saisonfinale in Berlin seinen Posten an der Seite von Eduardo Mortara geräumt hat. Ebenfalls neu dabei Jerome D'Ambrosio, der ab sofort Co-Teamchef beim Team aus Monaco ist.
Und doppelte Sache. Beim Saisonauftakt in Chile wird die Formel E ein Doppelrennen in Santiago austragen, aber leider ohne Zuschauer. Danach geht es weiter zu einem weiteren Doubleheader nach Saudi-Arabien. Die E-Prix von Mexiko und China wurden stattdessen auf unbestimmte Zeit verschoben. Der Grund ist wohl klar. Das Coronavirus setzt der Formel E auch weiterhin zu.
Meine Güte, kaum bin ich mal irgendwie im Urlaub und die Hölle bricht auf. Und die News überhäufen uns. Das ist so typisch. Wir sagen immer, ja, in der Offseason, in der Sommerpause zwischen zwei Saisons der Formel E können wir auch mal vielleicht ein bisschen weniger Podcast machen. Passiert ja nicht so viel, sonst müssen wir uns irgendwie nach Themen umgucken. Die Zeiten sind vorbei. Ich glaube, gut, ist bestimmt schon mal mehr newsmäßig passiert, so gestaucht und in so kurzer Zeit, aber es gibt schon eine ganze Menge, über das wir heute reden wollen, denke ich doch. Und ich würde einfach sagen, wir legen los mit dem ersten Thema von der heutigen Episode. Und das ist der Rennkalender für 2021. Der wurde überarbeitet, der Ort für den Saisonstart, der wurde ja schon vor einiger Zeit überraschend mehr oder weniger von Diria nach Santiago de Chile verlegt und jetzt sogar mit einem Doppelrennen. Und nun ist die Frage, was passiert mit dem ganzen restlichen Kalender, Tobi?
Ja, das kam jetzt vor einigen Tagen relativ überraschend, dass die Formel E bekannt gegeben hat, dass der Rennkalender in der Form, wie er ursprünglich verkündet wurde, dann doch nicht durchgeführt wird, sage ich mal. Ja, Santiago und Diria wurden in dem Zuge als Doubleheader, also als Doppelrennen, bestätigt. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass die Rennen in Mexiko und Sanya verschoben sind. Natürlich wegen der Covid-19-Pandemie. Unter anderem warnt ja auch aktuell das Auswärtige Amt vor Reisen nach Mexiko. Nach China kann man derzeit gar nicht einreisen. Da gibt es Einreisebeschränkungen. Da muss nämlich jeder, der aus dem Ausland kommt, erstmal pauschal für 2 Wochen in Quarantäne. Und ich sag mal, das ist natürlich sehr hinderlich, wenn man eine internationale Rennserie ist und sich nur so lange wie nötig irgendwo aufhalten will, weil es dann direkt anschließend zum weiteren Rennen geht. Das sind im Endeffekt die Sachen, die wir tatsächlich wissen, aber auch mehrere andere Termine sind wackelig und werden höchstwahrscheinlich erst im kommenden Jahr bestätigt. Unter anderem haben wir ja da die Europasaison, die mit dem Rennen in Rom beginnen wird. Italien, ich sag mal, war ja schon Anfang des Jahres sehr, sehr stark von der Pandemie betroffen und hat aktuell ja auch, genau wie wir hier, unter stark steigenden, hat ja aktuell, so wie wir hier auch, unter stark steigenden Fallzahlen zu leiden. Und daher denke ich, dass da möglicherweise noch einiges am Rennkalender sich tun wird, bis das tatsächlich die Rennen stattfinden.
Und das heißt jetzt, alle anderen Städte, auch abgesehen von Mexiko und also Mexiko-Stadt und Sanya, sind irgendwie wackelig. Auch Berlin?
Möglicherweise ja, denn wir hatten jetzt zwar am Ende der letzten Saison ja das Sixpack von Berlin. Da hatten wir 6 Rennen innerhalb von 9 Tagen auf der Strecke in Tempelhof. Insofern, ich sag mal, ist Berlin eine der Städte, die tendenziell etwas weniger gefährdet sind als andere. Aber natürlich, wenn da auch wieder verschärfte Regeln kommen und Großveranstaltungen mit Personenbeschränkungen kommen, steht da natürlich auch das Ganze ein bisschen auf der Kippe.
Blöd. Und was machen wir stattdessen? Ich habe gelesen, dass die Formel E mal wieder überlegt, so permanente Rennstrecken einzubringen. Das wurde ja schon überlegt statt Berlin in der letzten abgelaufenen Saison. Glücklicherweise haben wir dann ja noch 6 ansatzweise Straßenkursrennen gesehen als großes Sixpack-Finale der Saison 2019-20. Aber jetzt ist mal wieder die Überlegung, permanente Strecken irgendwie reinzubringen. Silverstone zum Beispiel macht sich bereit, dass man eventuell was aufbauen könnte. Aber ich frage mich da immer, wie man sowas macht, weil die Formel E ja eigentlich nicht gemacht ist für Silverstone und Co. KG, ne?
Nein, das ist sie definitiv nicht. Deshalb ist das auch nur die Notlösung, bevor man gar kein Rennen austrägt. Wie gesagt, die DNA der Formel E ist es, in die Stadtzentren zu gehen und da die Rennen auszutragen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, in Zeiten einer Pandemie ist das in vielen größeren Städten undenkbar. Ja, da sind permanente Rennstrecken, die normalerweise deutlich außerhalb von Städten liegen und die auch räumlich relativ gut abzutrennen sind. Tendenziell besser für geeignet, obwohl es in der Formel E natürlich auch nur bedingt Sinn macht. Ist jetzt natürlich die Frage, ob welche Streckenkonfiguration man fährt. In Silverstone hat man ja diverse Möglichkeiten, was das Ganze angeht. Da denke ich, wenn man es darauf anlegen würde, bekäme man das möglicherweise hin, einen doch etwas Formel E-tauglicheren Rennkurs aufzubauen, aber man muss natürlich ganz klar sagen, das ist nicht vergleichbar zu dem, was wir zum Beispiel in Rom haben, in Monaco, da sollte ja diese Saison oder kommende Saison der große Kurs zum ersten Mal gefahren werden. Ja, das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied.
Wobei Monaco ja schon eher zu den größeren Strecken zählt, zumindest wenn man irgendwie aus der Formel 1 kommt und denkt. ja, meine Güte, also ich habe ein Riesenproblem immer mit permanenten Stricken. Tobi hat gerade schon gesagt, das ist die DNA der Formel E. Das stimmt auch, nur können die Autos das halt nicht so wirklich. Also sie können das schon, meine Güte. Die sind immer noch Rennautos, haben 4 Räder und ein Lenkrad und da kann man auf jeder Strecke eigentlich mitfahren, solange das Auto platzmäßig drauf passt. Und auf so großen Kursen wie Portimao oder so, was mal überlegt wurde, Estoril, Hockenheim, meine Herren, könnt die Formel E überall fahren. Aber es macht halt nicht Spaß, weil die Autos nicht dafür gebaut sind. Die sind so schön und klein und wendig und sind dafür ausgelegt, Stadtkurse zu fahren. Und genauso wie die Formel 1 nicht, also die Formel 1 kann in Monaco fahren, macht's allerdings nicht wirklich gut, ist viel zu eng und das Rennen ist immer eine Katastrophe. Und ich habe die Angst, dass das bei der Formel E genauso sein wird. Die kann auch große Strecken fahren, nur wird es halt nicht so cool, weil die Autos nicht dafür gebaut sind. Also man müsste wirklich in Silverstone eine gerade zwei teilen, einmal eine Mauer in der Mitte aufstellen und so ein bisschen AWOS-mäßig eine Haarnadelkurve an ein Ende bauen, dass die Breite der Strecke irgendwie halbiert wird und man damit was basteln könnte und dann irgendwie die Auslaufzonen benutzen, dass man da ein kleines Geschlängel hinbauen kann, so ein bisschen Flughafen Tempelhof mäßig dann eigentlich. Also es ist schon möglich, aber ich denke, wenn wir permanente Strecken sehen, dann werden nur kleine Teile davon dem entsprechen, was man so traditionell kennt. Beispiel Mexiko-Stadt, fährt die Formel 1 und Formel E auf dem gleichen Kurs. Allerdings kürzt die Formel E halt ab und macht nochmal einen extra Schlenker und halbiert da tatsächlich auch die eine Kurve, also nicht quer, sondern tatsächlich links und nutzt dann nur einen kleinen Teil, diesen letzten Stadionabschnitt und dann auch noch nicht mal den Originalstadionabschnitt aus der Formel 1. Also es ist möglich, aber ich stelle mir das nicht so vor, dass die Formel E dann genau exakt die gleichen Kurven in der gleichen Reihenfolge fährt, wie die Formel 1 es tun würde in Portimao oder Silverstone, oder?
Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen. So, das ist, muss man ja auch mal sagen, das ist, die Rennen wären dann wahrscheinlich auch nicht wirklich interessant. Ja, dann auf so großen Strecken hat man halt oftmals schnelle Kurven, in denen Abtrieb gefragt ist. Das ist ja etwas, was den Formel-E-Autos komplett abgeht. Und da macht es zum Beispiel die S's in Silverstone. Die machen im Formel-1-Auto allein schon deshalb Riesenspaß, wie die Fahrer immer sagen, weil die Fahrzeuge einen unheimlichen Downforce produzieren durch die Aerodynamik, durch die Slicks, die dort gefahren werden. Das ist wie auf Schienen und die Kurvenkombination ist eine irre Herausforderung. Das gibt's in der Formel E nicht. Ja, die Aerodynamik ist überschaubar, sage ich mal. Dann kommen die profilierten Allwetterreifen von Michelin. Damit kann man zwar fahren, das ist auch gut für die Nachhaltigkeit, ja, aber die bauen natürlich nicht annähernd so eine Bodenhaftung auf, wie das Slicks tun. Und ich denke, den Reiz, den ein Rennen auf so einer Strecke mit einem Formel-1-Auto beispielsweise hat, den wird es in der Formel E in dieser Form nicht geben.
Hättest du eine Wunschstrecke? Könntest du dir vorstellen, dass die Formel E mal eine Kurzanbindung in Hockenheim oder am Nürburgring fährt? Du darfst natürlich auch internationaler denken. Ich habe nur gerade die Hoffnung, dass wir die Formel E tatsächlich in Deutschland sehen. Wenn wir schon eine permanente Strecke nehmen, dann halt eine in Deutschland. Da gibt es doch so schön viele von.
Ja, das schon, aber wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ein schönes Rennen wird. Auch auf dem Nürburgring nicht. Also Formel 1 ist da ja jetzt vor wenigen Wochen gefahren und ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein interessantes Formel-E-Rennen werden könnte, einfach weil die Streckencharakteristik so untypisch ist, dass ja da auch die Rekuperation beispielsweise nicht in der Form stattfinden kann, wie das auf einem Straßenkurs mit vielen langsamen, engen Kurven der Fall ist.
Und man kann halt auch nicht 130 Mal die Mühlenbachschleife fahren in so einem Formel-E-Rennen, ne?
Nee, Das denke ich auch nicht wirklich, nein.
Das ist der einzige Kurs, der mir gerade auf die Schnelle am Nürburgring einfährt, der ansatzweise Formel E passend wäre. So ohne Anpassungen, die man vornehmen würde. Stattdessen lass uns doch einfach reden über mein Lieblingsthema. Der Fahrermarkt der Formel E. Da ist ja genauso viel passiert wie auf Seiten des Rennkalenders. Einige Teams haben in der letzten Zeit ihre Fahrer bestätigt. Turvey bei NIO zum Beispiel, Roland Buemi bei Nissan, Van Dorn de Vries bei Mercedes, Rusty Grassi bei Audi. Das sind jetzt alle keine wirklichen Überraschungen, oder?
Nicht wirklich, wenn man die abgelaufene Saison sich betrachtet, beziehungsweise bei René Rast, wie er dann in Berlin performt hat bei Audi, als er ja erstmals als Audi-Werksfahrer in den Formel-E-Boliden steigen durfte. Also die Namen sind allesamt keine Überraschung. Turvey ja zum Beispiel seit Saison 1 schon beim Team, Roland Buemi haben beide eine gute Saison gezeigt, haben beide Podestplätze, Roland sogar einen Sieg in Berlin erzielt in der abgelaufenen Saison. Das gleiche gilt für Van Dorn und De Vries, ja, die beim allerletzten Lauf ja auch einen Doppelsieg hingelegt haben und ja, damit Mercedes dann doch ein sehr, sehr gutes Saisonergebnis verschafft haben. Und ja, Lucas Di Grassi bei Audi, denke ich, war ja sowieso komplett außer Frage.
Venturi hat aber auch eine Entscheidung gefällt und die ist ein bisschen interessanter, wie ich finde. Da ist jetzt Norman Nato gesetzt. Wo kommt der her, frage ich mich da zuerst. Und dann natürlich, was kann der ausrichten gegen diesen super erfahrenen, Formel-E-erfahrenen Edo Mortara?
Ja, Norman Nato kommt aus Frankreich.
Ah, okay.
Das schon mal auf die erste Frage. Ja, ist ein relativ vielseitiger Rennfahrer, der auch, ich sag mal, relativ viel im Langstreckensport gefahren ist, LMP1 sogar. Ja, ganz überraschend ist er auf dem Zettel nicht aufgetaucht. Er ist ja auch schon länger für Venturi tätig, sage ich mal, ja, als Simulatorfahrer und ist auch bei den Testfahrten in Marrakesch beim Rookie-Test gefahren. Was er ausrichten kann gegen Mortara, das ist eine sehr gute Frage. Die Formel E ist ja eine Rennserie, die nicht sehr leicht zu erlernen ist. Das ist ja was die Fahrer immer wieder sagen, dass man einige Zeit braucht, um dieses ganze Energiesparen in seinen Fahrstil einzubauen und richtig gut machen zu können, so wie es Edo Mortara ja tatsächlich jetzt auch schon seit ein paar Saisons immer wieder gemacht hat. Nato ist mit Sicherheit kein schlechter Rennfahrer und er hat ja auch einiges an Erfahrung schon gesammelt im Formel-E-Boliden. Ich denke, dass er auf jeden Fall sollte das Mercedes-Paket für die kommende Saison, Venturi fährt ja mit Mercedes-Kundenmotoren, wieder so konkurrenzfähig sein, denke ich schon, dass wir ihn durchaus auch öfter mal unter den Top Ten begrüßen dürfen.
Ich bin da echt gespannt. Tobi hat recht, es geht immer um Erfahrung in der Formel E. Irgendwann macht's Klick und dann geht's richtig schnell und alle in der Formel E sind von der Fähigkeitsdichte her sehr nah beieinander. Deswegen war das zum Beispiel beim Berlin-Finale im Qualifying immer so knapp, dass das ganze Feld innerhalb von Sekundenbruchteilen lag. Und diejenigen mit Erfahrung haben einen Vorteil. Und vielleicht eher andersrum ausgedrückt, diejenigen ohne Erfahrung haben einen Nachteil. Bei Norman Nato glaube ich allerdings, weil der ja wirklich schon seit 2 Jahren ne, beim Team ist, seit 2018 ist er Simulator und Reservefahrer für Venturi, ja, dass es weniger Zeit dauert, bis es Klick macht. Der ist ja schon unter anderem beim Rookie-Test und sowas gefahren, ne, ist alles klar. Und in seiner Funktion als Simulatorfahrer hat er die Rennwochenenden eben immer mitgenommen. Selten vor Ort, aber meistens schon aus einem Simulator. Und hat die Team oder die Fahrer des Teams immer mit vorbereitet auf das Rennen. So der Hauptjob von einem Simulatorfahrer ist, das Auto vorzubereiten in den 2 Wochen vor einem E-Prix. Da kriegen 14 Tage, bevor das Rennen losgeht, kriegen die Teams die Daten für ihre Simulatoren übermittelt und können ab dem Zeitpunkt loslegen, ihre Strategien zurechtzulegen und das Auto abzustimmen für die Kurven und sowas. Und den Hauptteil dieser Simulation übernimmt der Simulatorfahrer, welche Überraschung. Und dann kommen in den letzten Tagen die Stammfahrer in den Simulator und machen die Feinabstimmung und sagen dann, mir blockieren die Räder in Kurve 3 ein bisschen viel. Oder es ist ein bisschen nervös auf der Hinterachse, können wir da was machen am Setup? Sowas ist dann die Aufgabe von den Stammfahrern. Und natürlich ein paar Mal durchspielen, wo man Energie sparen kann auf der Strecke. Aber so diese Grundlage legte Norman Nahto in der letzten Zeit. Und ich glaube, es gibt wenige Fahrer, die ein besseres Verständnis für die Formel E haben, ohne bisher ein Formel E-Rennen absolviert zu haben. Und ich verspreche mir da einiges. Also gegen Mortara wird es einige Rennen dauern, ganz sicher. Hat man schon so oft gesehen, dass neue Fahrer gegen erfahrene Teamkollegen nicht wirklich was ausrichten können. Ich möchte jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, ne? Aber nicht wirklich was ausrichten können in ihren ersten Rennen. Bei Felipe Massa hat es 2 Saisons gedauert und er konnte immer noch nichts ausrichten gegen Edo Mortara. Also es ist schon ein starker Teamkollege. Aber Norman Nahto ist eine gute Wahl und glaube ich auch die beste Wahl fürs Team, finde ich. Fiele dir noch einer ein, der besser geeignet wäre, jetzt so von dem Venturi-Fahrerpool fürs Erste?
Also vom Venturi-Fahrerpool mit Sicherheit nicht. Da hätten wir am ehesten noch Arthur Leclerc gehabt. Aber der ist natürlich auch noch deutlich jünger und auch noch nicht so lange in die Formel E involviert, auch bei Venturi. Also ich denke, Nahto ist definitiv die beste Entscheidung, wenn man jemanden haben wollte, der schon mit dem Team zu tun hatte. Ja. Extern hätte es vielleicht die ein oder andere Option gegeben, aber ich denke, Nahto ist auf gar keinen Fall eine schlechte Wahl.
Ein Team, das sich extern ein bisschen umgesehen hat, war ja BMW. Die haben auch einen neuen Fahrer verpflichtet. Erste Cockpit ging an Max Günther, das wissen wir schon seit einiger Zeit. Aber weil Alex Sims hier gewechselt hat zu Mahindra, brauchten die einen zweiten Fahrer. Und der hört auf den Namen Jake Dennis. Und das ist ja wirklich eine etwas wirklich unerwartete, überraschende Wahl eigentlich. Muss man gar nicht so vorsichtig ausdrücken. Ich war überrascht, als Jake Dennis vorgestellt wurde.
Ja, das ging mir ähnlich. Es sind ja vorher Spekulationen da gewesen, dass BMW möglicherweise einen Fahrer aus seinem DTM-Fahrerkader in die Formel E holt. Da sind die Namen Philipp Eng oder auch Marco Wittmann schon mal genannt worden. Aber in der Tat hat man sich dann jetzt den Jake Dennis geholt, der auch, muss man sagen, ohne Formel-E-Erfahrung zum Team kommt. Und da sind wir wieder genau bei dem Punkt, den wir bei Norman Nahto eben schon hatten. Jake Dennis, denke ich, er wird einiges an Anlaufzeit brauchen, bis er tatsächlich da auch komplett konkurrenzfähig sein wird. Muss allerdings, muss man dazu sagen, auch offensichtlich bei Testfahrten, die er schon bestritten hat, durchaus überzeugt haben. Also am Lenkrad kann der Junge was. Das hat man ja auch zum Beispiel in der DTM gesehen, als er 2019 mit den hoffnungslos unterlegenen Aston Martin da dann doch durchaus öfter mal einen guten Job gemacht hat.
Sonst kommt der ja, also wie viele Fahrer, ursprünglich auch aus dem Formelsport. Der ist Formel 3 Europameisterschaft gefahren bis 2017 zum Beispiel, hat da ein paar Rennen gewonnen, ist GP3 gefahren, als sie damals so noch hieß. Dann ist er irgendwann in die Langstrecke gewechselt, WEC bestritten 2 Rennen. Und dann halt ab diesem Zeitpunkt, seit seinem Wechsel in die WEC, ganz viel Autos mit Dach gefahren und da in den seltensten Fällen für BMW, ne? Der ist hat mal im Audi gesessen und mal im Aston Martin gesessen, aber das müsste doch sein erstes Mal wirklich für BMW sein, nicht wahr?
Soweit ich das weiß, ja. Ansonsten hatte er Verbindungen halt zu Aston Martin. Aston Martin ist ja auch in dieser Saison noch Sponsor von Red Bull Racing. Und über den Weg ist er dann auch tatsächlich da Simulator und Entwicklungsfahrer bei Red Bull in der Formel 1 gewesen. Und ja, wie gesagt, ist durchaus ein schneller Mann. Aber wie schon gesagt, er wird in der Formel E einiges lernen müssen, denn purer Speed ist da vielleicht fürs Qualifying gut, aber im Rennen sind andere Qualitäten, die ein Fahrer vorweisen muss.
Ich bin wirklich gespannt. Er wird bei einigen, wird Jake Dennis wirklich als Außenseiter in der Formel E gehandelt und mehr so abgetan als einer, der, ja, der muss noch viel lernen, der hat noch was vor sich. Das wird jetzt für die nächste Zeit erstmal nichts mit großen Resultaten. Max Günther wird für BMW die Kohlen aus dem Feuer holen. Und andere sagen, der ist aus dem gleichen Holz geschnitzt wie Wehrlein und Roland und kann direkt eingreifen ins Geschehen um Podien mindestens oder Meisterschaften. Na, das vielleicht nicht. Siege, das sind halt die Erwartungen von BMW. Podien, Siege, Meisterschaften. Und einige denken, dass Jake Dennis da von Anfang an eine Rolle mitspielen könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er sich anstellen wird. Ist noch ein halbwegs junger Fahrer, 25 Jahre alt. Heißt, er hat auch noch seine besten Motorsporttage vor sich. Wir warten mal ab, wie sich diese Entscheidung, ausspielen wird bei BMW. Mutig jedenfalls dahingehend, dass es eine Wahl ist, die nicht ganz aus dem eigenen Fahrerkader kommt. Aber auch da, wir können nur sagen, wir sind gespannt und freuen uns einfach, wie der sich anstellt in den ersten Rennen der Saison. Und ziehen dann irgendwann mal, während das Jahr läuft, 2021, ein kleines Zwischenfazit. Jetzt gibt's noch einen anderen Fahrer, der mit der Formel E in Kontakt gebracht wurde. Und zwar einer, der ebenfalls ganz schön viele Erfahrungen in der Formel 1 hat. Und der heißt Romain Grosjean. Wie, Tobi, ist der denn jetzt plötzlich in den Nachrichtendunstkreis der Formel E gekommen in unserer kleinen E-Pod-Herbstpause?
Ja, der Hintergrund sollte, glaube ich, klar sein. Er fährt in der Formel 1 für Haas und Haas hat vor einiger Zeit bekannt gegeben, mit den beiden Fahrern nicht mehr weiterarbeiten zu wollen. Das heißt, der gute Roman ist potenziell arbeitslos ab Ende des Jahres. Und ja, muss man ja mal so sagen. Und was liegt näher, als sich ein bisschen umzuschauen? In der Formel 1 sind die Cockpits ja, ich sag mal, sehr überschaubar. Ich glaube, da gibt es aktuell sogar nur noch drei Cockpits, die nicht vergeben sind. Und wenn man, ich sag mal, an erfahrener Formelpilot ist und ich sag mal auch gerne weiterhin ohne Dach international fahren will, dann gibt es nicht viele Alternativen und die Formel E ist definitiv eine. Und Mahindra hat ja noch einen Platz frei. Die haben ja Pascal Wehrlein an Porsche abgegeben, sag ich mal so, und Alex Sims von BMW eingekauft. Alex Lynn hat als Vertretung von Pascal Wehrlein einen ganz guten Job gemacht in Berlin, aber ganz offensichtlich scheint auch Romain Grosjean bei denen ganz hoch im Kurs zu stehen. Er hat auf jeden Fall schon mal im Mahindra-Simulator getestet und liegt es am Team, die Ergebnisse auszuwerten, was dabei rumgekommen ist. Möglicherweise spielen da ja auch andere Sachen, zum Beispiel kommerzielle Überlegungen eine Rolle, darf man ja auch nie außen vor lassen. Und es ist auf jeden Fall eine Option, dass wir Romain Grosjean in der kommenden Saison in der Formel E sehen werden.
Eine andere Karriereoption wäre für ihn die Indycar-Serie. Da könnte er auch hinwechseln. Ich frage mich bei so Fahrern aus der Formel 1 immer, ob die Formel E das nötig hat, noch mehr alte F1-Häschen aufzunehmen. Grosjean wäre, soweit ich weiß, der 28. Fahrer, der in die Formel E wechselt und vorher Formel 1-Erfahrung gesammelt hat. Es ist schon ein Trend erkennbar. Und ich frage mich, ob die Formel 1 oder die Formel E das nötig hat, Formel 1-Fahrer aufzunehmen.
Wenn du so argumentierst, über 60 Formel-E-Fahrer sind irgendwann früher mal Kart gefahren. Ja, das ist, ich glaube, das ist müßig. Die Formel 1 ist halt die Top-Kategorie im Monoposto-Bereich und Formel E sind ebenfalls Monopostos. Und was liegt näher als Monoposto-erfahrene Piloten in der Formel E zu verpflichten? Es ist durchaus schon mal der Fall gewesen, dass man den Eindruck hatte, dass jeder, der in der Formel 1 keinen Platz mehr bekommt, möglicherweise auf die Formel E schielt. Grundsätzlich stimmt das. Auf der anderen Seite, woher sollen die Fahrer kommen? Man will ja vielleicht auch nicht immer nur Nachwuchstalente haben, sondern die Formel E ist ja schon eine, ist ja keine Nachwuchsrennserie, ist eine Kategorie, die sich dann doch als hochrangig angesehen im Motorsportbereich ansieht. Und da ist es auch durchaus sinnvoll, dass man auch mal Fahrer aus anderen Rennserien holt, die zum einen Erfahrung mitbringen und wie ich eben schon sagte, vielleicht auch kommerzielle Aspekte, vielleicht auch ein Sponsor, der dahinter steht, der Geld in das Team reinstecken kann. Das sind ja alles Dinge, die man bedenken muss. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch eine größere Fanbase, die so ein Fahrer mitbringt, schadet der Formel E ganz bestimmt nicht.
Das ist ein guter Punkt. Naja, wir warten mal ab, was die nächsten Wochen bringen und schauen durch Tobis Teleskop. Die alte Rubrik, die bleibt natürlich mit dabei. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Obwohl in der Formel E Saisonpause ist, sind es aktuell arbeitsreiche Wochen für den Formel E Champion. Und zwar gab es einen Demo-Run in Lissabon und jetzt auch in Kürze einen IndyCar-Test für Antonio Felix da Costa. Und zwar gab es eine Formel E Ausstellung im Rahmen der Lisbon Motor Show und dort durfte Felix da Costa ein paar Runden in seinem Techita-Boliden durch die Stadt drehen. Das Ganze stieß auf ein richtig großes Faninteresse und Portugal steht auch mittlerweile auf dem Zettel der Formel E für einen E-Prix. Und am 2. November, also am Montag, hat Antonio Felix da Costa dann seinen IndyCar-Test.
Der ist viel beschäftigt, der Kerl, ne? Weil dazu kommen dann ja auch noch die Vorbereitungen auf die nächste Formel-E-Saison. Ne? Der ist hier und da mal im Simulator, hier und da mal auf der Rennstrecke. Die Teams sind ja alle dran, in Calafat in Spanien momentan zu testen. Auch Techita gehört dazu. Also viel beschäftigt der Mann im Moment. Bin gespannt, wie der erzählt von seinem IndyCar-Test in den USA. Ist ja dann doch ein etwas anderes Auto als das, was er sonst so fährt, glaube ich.
Definitiv. Und wir kennen Antonio Felix da Costa. Ich denke, er wird da auch eine ganz gute Figur abgeben.
Es wird mal Zeit für was Neues, Tobi. Wir haben uns in den letzten Wochen die Köpfe mehrmals zusammengesteckt und bei dem neuen E-Pod, den ihr gerade hört, das eine oder andere überlegt. Und zu diesen neuen Rubriken gehört unter anderem die folgende. Wir nennen das erstmal Grid Dummies. Ein kleines Formel-E-Quiz, noch ohne wirkliches Jingle, weil wir es nun mal ausprobieren wollten und wir so viel Spaß dabei gehabt haben in der Zeit, als wir das mal so hin und wieder gemacht haben. Und unsere Überlegung, wir machen das jetzt einfach jedes Mal, wenn wir ein E-Pod machen. Wie klingt's, Tobi?
Klingt auf jeden Fall nach viel Spaß.
Klingt nach viel Spaß. Pass auf. Ich habe mir das mal so überlegt. Wir zwei stellen uns ein paar Fragen und gucken, ob wir den anderen irgendwie aus der Reserve locken können. Und wir zählen Punkte. Pro richtige Antwort gibt's einen Punkt und am Ende gibt's einen Gewinner. Und hoffentlich bin ich es.
Ja, da bin ich dabei.
Gut, wollen wir einfach mal gucken, wie das so läuft?
Ja, auf jeden Fall.
Gut, pass auf. Ich mach mal den Anfang heute. erste Frage für dich. BMW-Neuling, Jake Dennis, 25 Jahre alt, haben wir vorhin schon gehört. Der hat trotzdem schon richtig viel Erfahrung im internationalen Motorsport. Trotzdem hat er seinen ersten und einzigen Titel 2012 gewonnen, damals in der nordeuropäischen Formel Renault 2.0 Meisterschaft. Da hat er unter anderem ein paar Rennen gewonnen, eins am Red Bull Ring, sich da das Podium geteilt mit zwei heutigen Formel E Fahrern. Und meine Frage ist ganz einfach: Welcher?
2012.
Formel Renault 2.0. In der nordeuropäischen Formel Renault 2.0.
Willst du nicht auch wissen, wie die Mutter des Streckenpostens mit Mädchennamen hieß, der in Flagge 3 die gelbe Flagge geschwenkt hat? Boah, das ist fies.
Tja, also, musst du mal gucken, wie alt die Formel-E-Fahrer sind alle.
Nee, ich habe eine andere Idee.
Mhm.
Und zwar bin ich ja letztes Jahr mit dir auf der IAA gewesen in Frankfurt, als Mercedes das Team vorgestellt hat. Mhm. Und habe da mit Stoffel van Dorne gesprochen.
Mhm.
Und der sagte mir, dass er Nyck de Vries davon kennt, dass die beiden in Nordeuropa Formel Renault gefahren sind gegeneinander.
Mhm.
Daher ist meine Vermutung, weil es auch vom Alter her hinkommen könnte, das war vor 8 Jahren, dass es tatsächlich de Vries und van Dorne sind.
Du bist so ein fucking Nerd. Es ist einfach nicht mehr schön. Ich will das nicht. Ist richtig. Punkt für Tobi. Es ist, also.
Das war jetzt geraten, das, wie gesagt.
Bla, bla, bla. Ja, ist okay. Mann, ey. Okay. 1-0 für Tobi. Weh. Mal gucken, ob ich jetzt deine Frage beantworten kann.
Ah, sorry. Ah, so. Kurz durchatmen. Ja, so. Jerome D'Ambrosio wird stellvertretender Teamchef bei Venturi.
Mhm.
Das Team sichert sich ja damit die Dienste eines der erfahrensten Formel-E-Piloten, die es gibt. D'Ambrosio startete bei den 69 bislang durchgeführten E-Prix 68 Mal für Dragon und Mahindra. Bei welchem Rennen fehlte er?
Das weiß ich. Das weiß ich. Das war sein erstes Rennen oder sein zweites Rennen für Mahindra. Da hat er es bis in die Startaufstellung geschafft. Komischerweise dann aber nicht mehr weiter. Also irgendwie konnte er die Runde aus der Boxengasse fahren, aber dann den Start nicht begleiten. Es war Diriyah 2018.
Das ist falsch.
Wie? Das glaube ich nicht.
Es ist tatsächlich falsch. Es war das zweite Rennen, Diriyah 2019.
Nein! Oh! Aber die Story war richtig.
Die Story war perfekt, ja.
Oh. Mist, ey. Das war diese Saison.
Das war diese Saison, genau.
Das kommt mir vor wie im letzten Jahrhundert. Oh, Mist aber fast auch. Okay, 0-1. Tobi, zweite Frage. Antonio Felix da Costa, der ist, haben wir gerade schon erfahren im Teleskop, während wir jetzt hier gerade reden, auf dem Weg in die USA zu seinem IndyCar-Test in Alabama. Einfache Frage, für welches Team?
Oh, ja, Moment, das weiß ich.
Hm.
Er ersetzt auf jeden Fall Graham Rahal und es ist das Team von Rahals Vater. Rahal Letterman Lennigan Racing.
Das ist richtig. So ein Mist aber auch. 2-0 für Tobi W. Ha, läuft nicht so gut heute. Okay, nee. Mal schauen, ob ich es mit der nächsten Frage rauskriege.
Jetzt kommt deine nächste Chance. Virgin und Mahindra erhalten als erste Formel-E-Teams die 3-Sterne-Exzellenz-Auszeichnung der FIA.
Mhm.
Ab wann wird diese verpflichtend für die Teilnahme an der Formel E?
2023. 22-23 die Saison ist es, glaube ich. Brauchst du das Jahr oder die Saison? Das ist die erste Gen 3 Saison jedenfalls.
Die Saison ist richtig.
Yes.
2-2. Oh, 2-2.
Oh, Das war ja knapp. Hatte ich schönerweise auch mal recherchiert gehabt. Deswegen wusste ich das. So, okay. Jetzt muss ich punkten. Beziehungsweise musst du nicht punkten. Nochmal eine D'Ambrosio-Frage. Von mir an dich. Der ist bisher für Dragon und Mahindra gefahren, haben wir gerade erfahren. Dreimal gewonnen hat er. Bei einer offiziellen Session der Formel E ist er aber auch schon mal für einen anderen Rennstall angetreten. Mit wem war Jerome damals oder auch mal unterwegs?
Boah. Das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Wie, du weißt die Antwort auf die Frage nicht, aber irgendwer, wer 2012 da mal in der Nordeuropameisterschaft gefahren ist, weißt du? Es ist eine offizielle Formel-E-Session gewesen.
Wenn es eine offizielle Formel-E-Session gewesen ist, es war definitiv ja kein E-Prix, dann muss es ja eine offizielle Testfahrt gewesen sein und vermutlich ein offizieller Vorsaisontest. Schließe ich jetzt mal. Wahrscheinlich in Donington. Ja, nein, vielleicht?
Ja, das gebe ich dir. Ja.
Okay. So. Ich würde vermuten, dass das Ganze nicht während der Zeit, wo er bei Dragon gefahren ist, passiert ist, sondern vielleicht davor. Also Preseason-Test Saison 1. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wenn ich ganz ehrlich bin. Deshalb sage ich Venturi.
Venturi, dein heutiges Team also, dein neues?
Ja. Ist falsch.
Ist falsch. Juhu! Immerhin keine ganzen Punkte für Tobi.
Was war's denn, Aguri?
China Racing ist es gewesen.
Und okay.
Er hatte schon fast seinen Vertrag unterschrieben und ist in letzter Sekunde dann gewechselt zu Jay Penske, zu Dragon. Und stattdessen hat Nelson Piquet Jr. seinen China Racing Vertrag bekommen und hat dann 12 Monate später die Meisterschaft gewonnen mit dem Team.
Okay.
Immer noch 1-2. Vorsprung Tobi. Mal gucken, ob ich, also der Tobi W. Mal gucken, ob Tobi B. jetzt den Anschluss kriegt und immerhin hier noch einen Unentschieden rausholt.
Ja, jetzt kommt eine große Chance. Und zwar ist Jens Marquardt nach rund 10 Jahren nicht mehr BMW Motorsportchef, sondern kümmert sich zukünftig um die Prototypenentwicklung bei BMW. Das Team feierte in 2 Saisons 4 Formel-E-Siege unter Marquardt. Und jetzt die Frage, welche Position in der Teamwertung belegte man am Saisonende?
Nochmal, letzte Saison oder die Saison?
Also in den beiden Saisons.
Also war die gleiche Position?
Hä? Was?
Nochmal.
Nein. Welche Position in der Teamwertung belegte man in Saison 5 und Saison 6?
Also ist die gleiche Position in beiden Jahren gewesen?
Welche Positionen belegte man?
Ah, Positionen. Den Plural habe ich nicht gehört.
Genau.
Super. Das ist ja auch fies, ey. Ich weiß es von Saison 6. Da ist Virgin nämlich in letzter Sekunde vorbeigezogen auf Platz 4 an BMW. Die sind Fünfter gewesen. Also BMW ist Fünfter gewesen in der letzten Saison. Im Jahr davor habe ich keine Ahnung. Ich sag, die waren ein bisschen schlechter vielleicht. Die haben mit Felix da Costa ein Rennen gewonnen. Ja?
Ich geb dir mal einen Tipp. Nach dem Saisonauftakt waren sie vorne.
Erster, na klar. Wegen dem Sieg von Da Costa. Dann sind die sich in Marrakesch in die Karre gefahren. Da hat Da Costa Sims einen vierten Platz, glaube ich, rausgeholt.
Richtig.
Und danach war es nicht mehr so geil bei denen. Ich sag, die waren ein bisschen schlechter. Dieses Jahr waren sie Fünfter im Gesamtstand und im Jahr davor Sechster. Genau in der Mitte, nee, nicht ganz die Mitte. Jetzt wär's die Mitte.
Ja, das ist leider nicht richtig. Nein. Sie waren tatsächlich zweimal Fünfter.
Oh, du hast mich verwirrt. Da hat er mich verwirrt, an der Nase herumgeführt. Einen Bären hat er mir aufgebunden, der Tobi. Na gut, dann halt ein 1:2 vom Auftakt zum Auftakt vom Formel-E-Quiz. War ein harter Kampf, ey. Heidewitzka, Herr Kapitän.
Fragen waren auch nicht ganz so einfach, wenn ich ehrlich bin.
Ey, da, also ich... diese Mercedes-Frage am Anfang, also... Hut ab. Chapeau, mein Lieber. Chapeau. Na dann, machen wir einen Sack zu oder sowas. Bedanken uns bei allen fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich riesig über jedes Feedback, das ihr habt für uns. Also am besten wahrscheinlich über Facebook oder über Twitter oder einfach über E-Mail. contact@eformel.de ist da die Adresse, wenn ihr uns eure Meinung geigen wollt und sagen möchtet, wie schlimm und schlecht das alles war heute. Bitte nicht, ich bin ein bisschen sensibel. Aber sonst sagt uns gerne, was ihr davon gehalten habt. Wir verabschieden uns in den Feierabend. Bleibt gesund, ihr Lieben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.